Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Deutschland wieder im Shutdown und Mediziner warnen vor Überlastung der Krankenhäuser. Also alles wieder auf Anfang, wie Ende März zu Beginn der Corona-Krise. Und dennoch klopft die nächste Phase der Pandemie mit ihren eigenen hitzigen Diskussionen und Verteilungskämpfen schon an die Tür. Wer entscheidet eigentlich, wer den lebensrettenden Impfstoff zuerst bekommt? Das Thema heute im Bundestag, gleich mehr dazu. Außerdem der Blick nach Schweden, wo jetzt König Carl Gustav den Sonderweg für gescheitert erklärt hat. Putin und der Fall Nawalny, auch das ist ein Thema. Der russische Präsident dementiert eine Verwicklung des Geheimdienstes in den Giftanschlag. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr schauen wir genauer auf Kirgisistan. Von der Insel der Demokratie auf dem Weg zurück in den Autoritarismus. Das ist unser Thema. Nun aber nach Berlin. Menschen über 80 Jahre, Bewohner von Alten- und Seniorenheimen und medizinisches Personal mit einem besonderen Ansteckungsrisiko. Sie sollen nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission und des RKI als erstes geimpft werden. Doch wer soll die Entscheidung treffen? Reicht eine Verordnung des Gesundheitsministers oder muss das Parlament das Sagen haben, wie es vor allem die FDP fordert? Der Umgang mit der nächsten Phase der Pandemie im Bundestag übergang heute mit einem Innehalten, wie Volker Fintamer berichtet.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat den Beginn der heutigen Sitzung, welche ja die letzte reguläre Sitzung des Bundestages in diesem Jahr ist, zum Anlass genommen, um an die mehr als 24.000 Tote durch die Corona-Krise zu gedenken.
Zahlen sind abstrakt, aber dahinter stehen persönliche Schicksale und Angehörige, die sich vielfach noch nicht einmal würdig von den Sterbenden verabschieden konnten. Wir denken auch an all diejenigen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unter den verschärften Kontaktbeschränkungen besonders leiden, weil die ihnen nahestehenden Abstand halten müssen. Und wir danken den vielen, vielen Menschen in den Heil- und Pflegeberufen, die auch in den kommenden Weihnachtstagen in Krankenhäusern, in Heimen, in Privathaushalten überlebenswichtige Hilfe leisten.
Im Parlament wurde heute auf Antrag der FDP die Frage diskutiert, ob für die vorgesehene Priorisierung bei der Impfung der Verordnungsweg ausreicht, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgesehen hat, oder ob diese Einteilung nicht auf eine gesetzliche Grundlage gestellt und vom Bundestag verabschiedet werden sollte. Genau das fordert die FDP in ihrem Antrag und sieht sich dabei gestützt durch den Ethikrat und die Leopoldina sowie durch ein Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages.
Deswegen dürfen diese grundlegenden ethischen und verfassungsrechtlichen Fragen nur und ausschließlich hier vom Deutschen Bundestag entschieden werden, meine Damen und Herren,
sagte Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Die Liberalen haben dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sich wie die geplante Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission orientiert und keine wesentlichen Abweichungen enthält. Die Koalition wies das Ansinnen jedoch aus zwei Gründen zurück. Zum einen der zeitliche Vorlauf. Ein reguläres Gesetzgebungsverfahren könnte ohne Sondersitzungen erst im Februar abgeschlossen sein, betonte der CDU-Gesundheitspolitiker Rudolf Henke. Außerdem habe die Bundesregierung in dem vom Bundestag bereits verabschiedeten Infektionsschutzgesetz die notwendigen gesetzlichen Vorbereitungen für eine Impfverordnung bereits getroffen.
Und wir haben genau die Kriterien, die in der gemeinsamen Empfehlung der Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Ständigen Impfkommission enthalten sind, in das Gesetz reingeschrieben.
Insofern sieht die Koalition die rechtlich notwendigen Grundlagen erfüllt, weshalb der Vorstoß der FDP auch ohne Folgen bleiben wird. Nahezu zeitgleich gab es heute eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin sowie des Gesundheits- und der Forschungsministerin mit den beiden Gründern von BioNTech, was Angela Merkel nutzte, um sich für das hohe Engagement des Unternehmens zu bedanken.
Und wenn wir sehen, wie viele Menschen im Augenblick auch an Corona sterben, dann weiß man, wie viel Leben das retten kann. Und deshalb freuen wir uns natürlich auch in Deutschland schon auf den Tag, an dem dann das Impfen begonnen werden kann.
Der BioNTech-Vorstandschef Uğur Şahin dankte für die Förderung durch die Bundesregierung und die EU, die all das innerhalb weniger Monate möglich gemacht habe. Und er setzte darauf, dass nach der notwendigen Zulassung durch die EU-Behörden die Auslieferung auch zügig umgesetzt werden kann.
Unsere Mitarbeiter werden über Weihnachten arbeiten, dass das wirklich möglich ist, dass jedes Land anfangen kann, die Personen zu impfen, die momentan prioritär Hilfe benötigen.
Volker Fintermer aus Berlin. Das Robert-Koch-Institut hat heute übrigens erstmals über 30.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Über 3.000 davon aus Sachsen. Das Bundesland ist derzeit am schlimmsten getroffen. So schlimm, dass heute Gerüchte die Runde machten, die sächsische Regierung erwäge, stark betroffene Landkreise abzuriegeln. Das Dementi kam schnell, doch überlegt wird in Sachsen heute mittlerweile vieles, was gestern noch tabu war. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz mit den Einzelheiten.
Einzelne Kommunen abriegeln, wenn die Zahl der Corona-Fälle dort weiter steigt. Dieser Vorschlag hat in Sachsen für eine kurze, aber heftige Debatte gesorgt. Mehrere Medien hatten berichtet, dass eine solche Abschottung im Krisenstab der sächsischen Regierung besprochen worden war. Ernsthaft in Erwägung gezogen wurde das aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht, stellte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schnell klar.
Es soll sich niemand in Sachsen jetzt Sorgen machen, dass der Ort, die Gemeinde abgeriegelt wird. Es gibt in diesem Land keine Ad-hoc-Maßnahmen und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir überhaupt über so etwas in der nächsten Zeit zu entscheiden haben.
Die Infektionslage sei weiter ernst, mit Hektik und Hysterie sei aber nichts gewonnen. Seit Montag ist Sachsen im Lockdown, die Schulen geschlossen, Straßen und Innenstädte fast leer.
Und wir werden jetzt erst einmal die Wirkung dieser Maßnahmen anschauen. 10 bis 14 Tage braucht es, bevor man etwas ganz Konkretes sieht. Vorher ist mit keinen weiteren Einschränkungen zu rechnen.
Bisher jedoch ist noch keine Abschwächung des Infektionsgeschehens in Sachsen zu beobachten. Die 7-Tage-Inzidenz stieg heute weiter auf 415. Das ist etwa doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Im besonders betroffenen Bautzen liegt der Wert laut Angaben des Kreises inzwischen sogar bei 681. Gegen die bedrückende Last der Zahlen wollte Kretschmer heute auch ein Zeichen der Hoffnung senden. Durch den Lockdown habe sich die Zahl der Kontakte bereits sichtbar reduziert. Noch gestern hatte sich Sachsens Ministerpräsident in einer Rede im Landtag besorgt gezeigt, dass die Kontaktbeschränkungen nicht ausreichend beachtet würden. Zur Entlastung der ostsächsischen Stadt Zittau soll der Unterstützungseinsatz der Bundeswehr über die Weihnachtsfeiertage verlängert werden. Ein Arzt des Zittauer Klinikums hatte bundesweit Aufsehen erregt, als er von notwendigen Triage-Entscheidungen im Zusammenhang mit Covid-19-PatientInnen berichtet hatte. Auch die Klinik hatte erklärt, dass sie wegen fehlenden Personals an die Grenzen des Leistbaren stoße. In ganz Sachsen rechnen die Krankenhäuser mit weiter steigenden Patientenzahlen. Um Entlastung zu schaffen, würden in Reha-Kliniken nun weitere Betten für Covid-19-PatientInnen vorbereitet, kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping an.
Wir haben erstmal 16 Reha-Kliniken in Sachsen berechtigt, dass sie eben auch Covid-Patienten aufnehmen können. Dass wir nochmal zusätzlich Betten freilenken können, freihalten können und vor allen Dingen pflegerisch bedienen können. Das ist ja der Hintergrund, dass wir also zusätzliche Kapazitäten schaffen können. Ich nenne noch keine endgültige Zahl, weil ich noch mitten in den Telefonaten bin, aber die ersten positiven Botschaften, die mich doch ein bisschen optimistisch stimmen, die habe ich.
Als zusätzliche Entlastung für leichte Corona-Fälle und Verletzungen appelliert die Gesundheitsministerin an Hausärzte, ihre Praxen auch über die Weihnachtsfeiertage offen zu halten.
Alexander Moritz. Nach Schweden, ähnliche Lage dort. Und dennoch ein Sehnsuchtsort für viele, die unzufrieden sind mit den Corona-Maßnahmen hierzulande. Doch in Schweden selbst wächst zunehmend Unbehagen über den sehr liberalen Corona-Umgang, der auf Verbote und Schließungen weitgehend verzichtet. Jetzt hat sich das Staatsoberhaupt persönlich zu Wort gemeldet und den schwedischen Sonderweg für gescheitert erklärt. Sophie Donges.
Schwedens König Carl Gustav kommentiert fast nie aktuelle Themen. Doch jetzt wurde er deutlich während eines Interviews im schwedischen Fernsehen. Wir sind gescheitert. Eine große Anzahl an Menschen ist gestorben und das ist furchtbar. Das schwedische Volk hat enorm gelitten. Bisher sind fast 7.900 Menschen in Schweden verstorben. Deutlich mehr als in den skandinavischen Nachbarländern. Staatsepidemiologe Tegnell teilte auf einer Pressekonferenz der Gesundheitsbehörde mit, dass diese Zahl noch weiter steigen werde. Das Virus ist stark verbreitet im Land. Erst heute wurde ein Rekord an Neuinfektionen gemessen. Die Aussage des Königs wollte Tegnell nicht kommentieren. Eine von der Regierung eingesetzte Untersuchungskommission zur schwedischen Strategie hatte vorgestern einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Das Ergebnis lautete, Schweden hat alte Menschen lange nicht ausreichend geschützt. In Altenheimen gab es im Frühjahr keine Schutzkleidung, das Personal war nicht geschult im Umgang mit einer Pandemie. In der schwedischen Gesellschaft scheint es langsam einen Stimmungswechsel zu geben. Monatelang standen die Menschen hinter den Behörden und der schwedischen Strategie. Nun zeigt eine Umfrage der Zeitung Dagens Nyheter, dass nur noch jeder Dritte den Behörden vertraut.
Es ist eine nicht allzu feine Gesellschaft, zu der der französische Präsident jetzt auch gehört. Nach Boris Johnson, Bolsonaro und Trump ist jetzt auch Emmanuel Macron an Covid-19 erkrankt, mit Folgen für einige seiner europäischen Amtskollegen. Helga Schmidt.
Während in Paris versucht wird, die Kontakte von Präsident Macron nachzuverfolgen, gibt es erste Konsequenzen in anderen EU-Hauptstädten. In Brüssel hat EU-Ratspräsident Michel sich am Morgen in Quarantäne begeben. Er hatte sich Montag mit Macron zum Essen im Élysée-Palast getroffen, am Rande der Feiern zum 60. Geburtstag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Beim Essen dabei war auch der spanische Ministerpräsident Sanchez. Nach dem positiven Test von Macron erklärte die spanische Regierung, dass Sanchez sich bis zum 24. Dezember in Isolation begeben wird. Alle Termine bis Weihnachten wurden abgesagt. Ein Corona-Test sollte noch folgen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte sich Sonntagabend mit dem französischen Präsidenten zum Essen getroffen. Ihr Sprecher teilte mit, dass sie nicht in Isolation gehen wird. Man habe sich vorher mit den französischen Stellen beraten. Ende der vergangenen Woche waren alle 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zum Gipfel in Brüssel zusammengekommen. Wegen der schwierigen Gespräche über Klimapolitik und Corona-Hilfen zogen sich die Verhandlungen durch die Nacht bis Freitagmorgen.
Es wird, wie erwartet, eine Last-Minute-Entscheidung. Gibt's einen No-Deal-Brexit oder doch noch einen wie auch immer gearteten Deal? Heute hat das EU-Parlament, das den Deal auch absegnen muss, eine Frist bis spätestens Sonntag gegeben. Es könnte die nächste vermeintliche Deadline werden, die reißt. Die Unsicherheit schlägt sich auch auf vieles nieder, vor allem auf die Fischer. Zwar haben die zuständigen EU-Minister heute die jährlichen Fangquoten festgelegt, doch wo überhaupt gefischt werden darf, ist völlig unklar. Paul Vorreiter.
Es ist eine vorläufige Einigung, solange nicht klar ist, ob ein Brexit-Nachfolgeabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zustande kommt. Denn solange ist auch ungewiss, ob EU-Fischer ab Januar noch Zugang zu britischen Gewässern erhalten werden. Dementsprechend vorsichtig drückte sich Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner am Morgen in Brüssel aus.
Wir konnten eben die Quoten nicht wie üblich dann auch festlegen, weil natürlich die Kommission parallel in den Beratungen zum Brexit ist und wir auch nicht mit unangemessenen Entscheidungen dann auch die Brexit-Verhandlungen dann auch belasten wollten.
Die Verhandlungsteams von EU und dem Vereinigten Königreich laufen gemeinsam einen Extrameter in dieser Woche, wie es Kommissionspräsidentin von der Leyen am Wochenende angekündigt hatte, in der Hoffnung, doch noch den Durchbruch zu schaffen. Der Streit um Fischerei ist dabei einer der drei Knackpunkte in den festgefahrenen Gesprächen. Auf die EU-Fischer kommt jetzt eine Notlösung zu. Für die meisten Bestände wurde beschlossen, die Fangmengen aus diesem Jahr für die ersten drei Monate anteilig zu behalten.
Wir haben uns auf einen Paketansatz eines 25-prozentigen Rollovers für die ersten drei Monate, also das erste Vierteljahr im Jahre 2021, geeinigt. Und diese Einigung auf vorläufige Quoten, das ist die Garantie für unsere europäischen Fischer, dass sie ab dem 1. Januar weiter fischen können. Das ist keine Banalität.
Allerdings müsse Großbritannien auch dieser vorläufigen Regelung zustimmen. Der offene Streit mit dem Vereinigten Königreich wirkt sich auch auf eine Vereinbarung mit dem Nicht-EU-Land Norwegen aus. Oslo lehnt jegliche Übereinkunft für die Befischung seiner Gewässer ab, solange es kein Abkommen mit Großbritannien gibt. Es fürchtet ohne Einigung große Auswirkungen auf die ausgewogene Bewirtschaftung aller Meere. Weiterer Streitpunkt, der zur langen Nachtverhandlung beim Fischereirat beitrug, waren zudem die Fischquoten im Mittelmeer. Länder wie Spanien und Frankreich, die Auswirkungen des No-Deals fürchten, wehrten sich massiv gegen die drastischen Quotensenkungen von bis zu 25%, wie sie EU-Fischereikommissar Sinkevicius vorgeschlagen hatte.
On the Western Mediterranean?
Im westlichen Mittelmeer hat der Rat beschlossen, die Quoten um 7,5% zu senken, zusätzlich zu den 10% Reduktion für 2021, die bereits im mehrjährigen Jahresplan vorgesehen waren. Ich bedauere ausdrücklich, dass die Minister den wissenschaftlichen Rat nicht vollständig beachtet haben und keine ambitioniertere Senkung festgelegt haben, die geholfen hätte, dass sich die Fischbestände nachhaltig erholen. Ebenso enttäuscht über das Ergebnis und im Besonderen über die Zahlen zum Mittelmeer zeigt beteiligten sich auch Meeresschützer wie der Verband Oceana. Der erinnerte dabei auch an die Verpflichtungen des Green Deal. Für diesen streben die EU-Mitgliedsländer inzwischen ein höheres CO2-Einsparziel von mindestens 55% an. Nachdem sich der EU-Gipfel vergangene Woche darauf geeinigt hatte, haben die EU-Umweltminister heute in Brüssel das Ziel rechtlich abgesichert. Noch vor Jahresende soll es als neue Verpflichtung unter dem Pariser Klimaabkommen an die Vereinten Nationen gemeldet werden.
Der Bericht von Paul Vorreiter aus Brüssel. Es war ein Schlupfloch für die Autokonzerne im Dieselskandal. Der Verweis auf bestimmte Temperaturfenster, bei denen eine Abschaltung der Reinigung per Software geboten sei, um den Motor zu schützen. Doch dieses Schlupfloch hat der Europäische Gerichtshof jetzt geschlossen. Gigi Deppe.
Gleich zwei hohe Gerichte haben heute Grundlegendes zum Dieselskandal entschieden. Der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht stellt klar, wer erwiesenermaßen mitbekommen hat, wie der Dieselskandal 2015 publik wurde, der hätte dann auch bald handeln müssen. Die geschädigten Kunden hatten grundsätzlich ab Ende 2015 nur 3 Jahre Zeit, Klage zu erheben. Es sei denn, sie können plausibel darlegen, warum sie überhaupt nichts davon wussten. Und der Europäische Gerichtshof, das oberste Gericht der EU, entschied in einer anderen Frage zugunsten der Kunden. Die Richter haben gesagt, die Betrugssoftware war ganz eindeutig nach europäischem Recht eine unzulässige Abschalteinrichtung. Für die gäbe es keine Rechtfertigung, auch dann nicht, wenn sie einfach nur den Motor vor Verschleiß und Verschmutzung schützen soll. VW hatte im Streit um die Betrugssoftware vor Gericht immer argumentiert, egal ob auf der Straße oder unter Laborbedingungen, manchmal müssten sie in einem gewissen Temperaturbereich die Abgasreinigung sowieso herunterfahren, sonst versotte der Motor. Der EuGH hat nun dieses sogenannte Thermofenster nicht ausdrücklich erwähnt, aber die Richter geben die grundsätzliche Linie vor. Das EU-Recht erlaube nur ausnahmsweise das Runterfahren, nämlich um plötzliche und außergewöhnliche Schäden zu verhindern, die zu einer konkreten Gefahr beim Betrieb des Fahrzeugs führen. Hier werden allerdings vermutlich viele europäische Hersteller, die solche Abschalteinrichtungen eingebaut haben, in Zukunft argumentieren: Diese Abschalteinrichtung soll doch im Sinne des EuGH-Urteils plötzliche und außergewöhnliche Schäden für das Auto und den Fahrer verhindern.
Lange galt Deutschland als Vorreiter beim Ausbau von regenerativen Energien, vor allem dank seines Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, das Erzeugern von Ökostrom die Abnahme zu einem Festpreis garantierte. Doch seit Jahren schon gilt das Gesetz als reformbedürftig. Heute hat der Bundestag nach langem Ringen der schwarz-roten Koalition eine Novelle verabschiedet. Ein Kompromiss, der allerdings viel Kritik auf sich zieht. Nadine Lindner.
Seit gut 20 Jahren gibt es das Erneuerbare-Energien-Gesetz, seitdem folgt Novelle auf Novelle. So auch heute, nach monatelangem Gezerre innerhalb der Großen Koalition und zahlreichen Änderungen in allerletzter Minute. Obwohl sein ursprünglicher Gesetzesentwurf im parlamentarischen Verfahren noch deutlich verändert wurde, zeigte sich CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittag zufrieden.
Wir haben eine groß angelegte, weitreichende Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes verabschiedet. Wir haben damit all diejenigen Lügen gestraft, die uns ein solches Projekt nicht zugetraut hätten.
Zu den wichtigsten Änderungen der EEG-Novelle zählen: Größere Solaranlagen auf Gewerbe- oder Supermarktdächern sollen erstmals per staatlicher Ausschreibung ausgebaut werden. Das heißt, wer die geringsten Subventionen verlangt, erhält den Zuschlag. Damit möchte man den Solarausbau fördern und bislang brachliegende riesige Dachflächen nutzen. Solarstrom zum Selbstverbrauch wird von der EEG-Umlage befreit bis zu einer Grenze von 30 kW im Jahr. Hinzu kommen Erleichterungen beim Mieterstrom, der künftig für Quartiere und nicht mehr einzelne Häuser gelten soll. Die EEG-Novelle sieht zudem eine Übergangsregelung für Windkraft-Altanlagen vor, die im kommenden Jahr nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung fallen. Noch einmal Peter Altmaier.
Wir haben kein Interesse daran, dass sie aus dem Markt gehen, weil wir den Anteil der Erneuerbaren insgesamt erhöhen wollen.
Ebenfalls beim Wind wurde beschlossen, dass Kommunen, in denen neue Windräder gebaut werden, stärker davon profitieren sollen. Für die SPD in der Bundestagsdebatte Johann Saathoff.
0,2 Cent pro Kilowattstunde mag vielleicht nicht viel sein, ist aber für eine Gemeinde richtig viel Geld. Und vor allen Dingen an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Botschaft, sie ist auch kreisumlagefrei. Von daher hat man wirklich Verdienst in der Gemeinde, die man umsetzen kann.
Windräder akzeptieren, um einen neuen Sportplatz zu finanzieren, so die Überlegung. Doch eine zentrale Frage blieb offen. Es geht um die Erhöhung des Ausbauziels für erneuerbare Energien im Jahr 2030, das derzeit bei 65% liegt. Das soll mehr werden, aber um wie viel? Diese Einigung steht noch aus und soll im ersten Quartal 2021 getroffen werden. Für die Grünen Oliver Krischer.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Klimaschutzstrategie. Wenn wir Wasserstoff, E-Fuels, Elektromobilität, Wärmepumpen, was auch immer wollen, dann müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben.
Die Debatte prägte auch ein heftiger Wortwechsel. SPD-Umweltpolitiker Matthias Mirsch warf den Grünen vor, Windstrom in den grün geführten Umweltministerien der Länder zu blockieren.
Dass seit über anderthalb Jahren gedoktert wird, wie man Genehmigungsverfahren bei Wind schneller machen kann. Ohne irgendein Ergebnis.
Fraktionsvize Grischer von den Grünen keilte zurück.
Ich finde es schon ehrlich gesagt ein bisschen unverschämt, wenn man hier nicht die Grundlage liefert dafür, dass im Land ausgebaut werden kann, dann mit Ländern auf Länder zu zeigen.
Aus der Opposition kam in der Debatte viel Kritik, wenn auch aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Die FDP mahnte mehr Marktwirtschaft an. Die AfD nannte die EEG-Novelle planwirtschaftlich und zu komplex. Und die Linke befürchtet, dass Bürgerenergieprojekte ausgebaut werden.
Nadine Lindner aus Berlin. So hat sich Karl Theodor zu Guttenberg seine Rückkehr in den Deutschen Bundestag sicher nicht vorgestellt. Stundenlang musste der Ex-Minister dem Wirecard-Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen, weil er sich persönlich bei der Kanzlerin für den damaligen DAX-Konzern eingesetzt hatte. Thorsten Huhn hat die Befragung beobachtet.
Der frühere Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages seine Rolle als externer Berater von Wirecard verteidigt. Er sehe sich selbst als Opfer in dem Finanzskandal. Seine Beratungsfirma sei weder eine Staatsanwaltschaft noch ein Wirtschaftsprüfer. Er habe zu keinem Zeitpunkt Kenntnis von Bilanzbetrug oder Geldwäsche des ehemaligen DAX-Konzerns gehabt, erklärte Guttenberg. Der milliardenschwere Skandal habe ihn völlig überrascht. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen über 10 Jahre lang uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer bekommen habe. Wirecard habe uns alle getäuscht, betonte der frühere Bundeswirtschaftsminister. Im Bundestagsuntersuchungsausschuss geht es nun weiter um die Frage, wer und wann das Unternehmen Wirecard unterstützt hat. Daniel Bayers von den Grünen sieht das Verhalten der Bundesregierung kritisch.
Dass sich die deutsche Bundesregierung im Ausland für ein DAX-Unternehmen einsetzt, das ist erstmal nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, das erwarte ich sogar von der Bundeskanzlerin. Aber der Zeitpunkt, wo sich ja schon die Vorwürfe gegen Wirecard quasi stapelten, das ist das Brisante und das wollen wir heute aufklären.
Der FDP-Abgeordnete Florian Tonka sieht Fehler im Bundesfinanzministerium und verweist auf den Staatssekretär Wolfgang Schmidt, ein enger Vertrauter von Finanzminister Olaf Scholz, SPD.
Alle wichtigen Dinge laufen über seinen Tisch. Er ist derjenige, der den Minister in allen wichtigen Fragen entscheidend berät, der den größten Einfluss auf Minister Scholz im Finanzministerium hat. Es gibt nichts Wichtiges im Finanzministerium, wovon Wolfgang Schmidt keine Kenntnis hat.
Tonka unterstellt also, dass man im Finanzministerium über Wirecard Bescheid gewusst haben müsse. Auch der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer sieht Verantwortung beim SPD-geführten Bundesfinanzministerium.
Im Juni 2019, also zu einem Zeitpunkt, als bereits die BaFin und die DPR gegen die Wirecard AG ermittelt haben, wegen der Bilanzierungsthematiken, zu einem solchen Zeitpunkt hat Wolfgang Schmidt, Staatssekretär, enger Vertrauter von Bundesfinanzminister Scholz, sich persönlich in Peking für den Markteintritt Wirecards eingesetzt.
Das lässt der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann nicht so stehen und verteidigt das von Olaf Scholz geführte Ministerium.
Hinterher ist man immer schlauer und heute würde sich keiner mehr für dieses Unternehmen einsetzen. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch feststellen, wir haben über ein DAX 30 Unternehmen gesprochen und ich glaube, es gab keine Bundesregierung seit 1949, dass sich nicht auch für deutsche Unternehmen im Ausland eingesetzt hat.
Wird sich Putin zur Nowitschok-Vergiftung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny äußern? Das war die Frage vor der jährlichen großen Pressekonferenz von Russlands Staatspräsident. Die Antwort: Putin tat es und bestritt dabei jegliche Verwicklung. Die weiteren Einzelheiten von Sabine Adler.
Ausdauernd interessiert, kämpferisch stand der russische Präsident Rede und Antwort. Nachdem es lange um die Covid-Pandemie und innenpolitische Fragen ging, wollte ein russischer Kollege des TV-Kanals Live wissen, warum nach den Presseenthüllungen über die Verfolgung von Alexei Nawalny noch keine Ermittlungen begonnen hätten und wer den Korruptionsjäger vergiftet habe. Für Wladimir Putin ist Nawalny der Patient in der Berliner Klinik oder der bekannte Blogger. Der russische Präsident drehte den Spieß um. Nicht den russischen, sondern amerikanischen Geheimdienst müsse man sich genauer ansehen. Das ist keine Recherche, das ist eine Legalisierung des Materials des amerikanischen Geheimdienstes. Unsere Geheimdienste verstehen das sehr gut und wissen das. Dieser Patient in der Berliner Klinik nutzt die Unterstützung des Geheimdienstes der USA. Und wenn das richtig ist, dann ist es interessant. Dann sollten unsere Geheimdienste auf ihn Acht geben. Aber das bedeutet nicht, dass man ihn vergiften musste. Wer hat das gebraucht? Gegenüber dem Kreml-Pressepool nach der Konferenz fügte Putin hinzu, der Geheimdienst befasst sich damit. So etwas passiert immer. Das ist eine Müllhalde, auf die alles geworfen wird, um Misstrauen in die politische Führung zu säen. Putin erklärte, man sei bereit zu Ermittlungen. Wenn es Informationen gäbe, solle man sie teilen. Die Vorwürfe, er persönlich habe die Aktion befehligt, ignorierte er. Eröffnet wurde die 4,5-stündige Konferenz mit einer Kollegin aus Magadan. War 2020 ein gutes oder schlechtes Jahr für den Präsidenten? Der antwortet, es war wie das Wetter, mal gut, mal schlecht. Trotz vieler Betriebsschließungen, dem Anstieg der Arbeitslosigkeit und Einkommenseinbußen sowie der um 3,6% geschrumpften Wirtschaftsleistung habe Russland die Pandemie zum Teil besser als andere Länder bewältigt. Das Wichtigste aber, wofür ich den Bürgern Russlands danken möchte, ist, dass wir unter diesen schweren Bedingungen einmal mehr gezeigt haben, was die russische Identität ausmacht. Das ist die Einheit des Volkes im Angesicht einer Gefahr. Das Gesundheitssystem sei effektiver als in anderen Ländern. Die Ärzte hätten sich schnell auf die Herausforderungen eingestellt. Das Land hätte seine Ressourcen mobilisiert. Man stünde bei den Corona-Tests weltweit an dritter Stelle.
Владимир Владимирович, меня интересует вопрос. А вы поставили себе прививку против коронавируса?
Aus dem Altai-Gebiet wird er gefragt, ob er sich impfen lassen hat. Ich bin bis jetzt nicht geimpft. Ich höre auf die Experten und lasse mich impfen, sobald es möglich ist. Was die Durchimpfung der Gesellschaft anginge, denke er, man solle sie anstreben. Aber in Russland gäbe es Probleme bei der Herstellung des russischen Impfstoffes Sputnik. Unser Impfstoff ist effektiv und sicher. Die Komponenten für unser Vakzin haben wir. Was wir aus dem Ausland benötigen, das ist die Ausrüstung für die Herstellung, das sind Betriebe.
Sabine Adler über die Jahrespressekonferenz von Russlands Präsident Wladimir Putin. Und der sportbegeisterte Putin wird auch eine Entscheidung aus dem Sport heute Nachmittag zur Kenntnis genommen haben. Der internationale Sportgerichtshof CAS schließt Russland für die kommenden 2 Jahre von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen aus. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Warum genau erhält Russland diese Strafe?
Das ist noch eine Nachwirkung aus dem Dopingskandal bei den Olympischen Spielen 2014 in Russland. Damals wurden ja Dopingproben von russischen Sportlerinnen und Sportlern vertauscht, ein ganzes staatliches System, das dann aufgeflogen ist. In den folgenden Jahren hat die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA dann versucht herauszufinden, welche Sportlerinnen und Sportler betroffen sind. Elementar wichtig sind dabei Daten aus dem Moskauer Dopinglabor, die würden eine Identifizierung möglich machen. Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA hat diese Daten dann auch an die Ermittler der WADA übergeben. Allerdings hat sich im vergangenen Jahr herausgestellt, dass diese Daten manipuliert und sogar gelöscht worden sind. Und für diese Vertuschung hatte die WADA gefordert, Russland für 4 Jahre vom Weltsport auszuschließen. Der CAS hat diese Sperre heute halbiert.
Wie sehr trifft diese Strafe Russland?
Also das muss man ein bisschen differenziert sehen. Russland hat immer darauf bestanden, nicht nichts falsch gemacht zu haben. Der Kass urteilt aber heute ganz eindeutig, dass die Rosada sich nicht korrekt verhalten hat. Insofern ist das eine Niederlage für Russland. Aber der Kass hat, wie gesagt, die Sperre halbiert. Warum? Darüber steht in der ersten Mitteilung des Kass nichts. Und trotz des Urteils werden russische Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio und dann bei den Winterspielen in Peking antreten dürfen, wenn sie nicht wegen Dopings gesperrt sind. Allerdings dann eben als neutrale Athletinnen und Athleten. Die russische Flagge und Hymne sind verboten, auch auf den Trainingsanzügen zum Beispiel. Die Farben Rot-Weiß-Blau dürfen aber dann verwendet werden. Auch das Wort Russland darf verwendet werden, wenn dann gleich prominent die Wörter neutrale Athleten gezeigt werden auf dem Trainingsanzug. Und das ist nur eins von mehreren Schlupflöchern, die das Urteil dann doch deutlich abschwächen.
Wie sind die Reaktionen bisher auf das Urteil? Wie fallen die aus?
Also die sind gemischt, würde ich das mal nennen. Witold Banker, der WADA-Präsident, sagt, die WADA ist erfreut, den Fall gewonnen zu haben und jetzt eben auch die Bestätigung zu haben, dass Russland manipuliert hat. Das sei ein wichtiger Moment für den sauberen Sport. Aber er ist enttäuscht, dass der Kass eben nicht die 4 Jahre ausgereizt hat. Das Gleiche ist auch vom DOSB, also vom Deutschen Dachverband, zu hören. Und Maximilian Klein von dem unabhängigen Verein Athleten Deutschland geht noch weiter, der für die Athleten spricht und sagt, wir sind enttäuscht und verärgert, dass die Sanktionen so deutlich verwässert wurden. Das schaffe kein Vertrauen in das weltweite Anti-Doping-System.
Vielen Dank, Maximilian Rieger. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.